Fanny Elsler, die Spanierin des Nordens, geboren 23. Juni 1810 in Gumpendorf bei Wien, gestorben 27. November 1884 in Wien. Fanny war ein hübsches kleines Mädchen und tanzen konnte sie. Es fiel auf. Sie war in eine musikalische Familie geboren worden. Der Vater war Notenkopist und Diener des berühmten Komponisten Haydn gewesen. Die Mutter stammte aus einer Handwerkerfamilie, in der viel musiziert wurde. Fanny war das fünfte Kind ihrer Eltern, die nach dem Tod ihres Brotgebers Haydn im Jahr zuvor unter finanzieller Knappheit litten. Mutter Elsler, gelernte Weißstickerin, arbeitete oft als Wäscherin im Wiener Vorort Gumpendorf, in dem die Familie lebte, und der Vater strich wohl häufiger für sich die Geige, als dass er für andere Noten kopierte. Seinen Töchtern Nettie, Therese und Fanny wird sein Geigenspiel willkommener Anlass zu einem Tänzchen gewesen sein. Offensichtlich waren die Mädchen begabt, sollten sie das Tanzen doch richtig lernen. Alle drei wurden zu Ballettmeister Horschelt ans Theater an der Wien geschickt. Hier bekamen sie nicht nur eine gründliche Ausbildung, sondern für ihr abendliches Auftreten im Kinderballett auch und noch Geld. Im Alter von 5 Jahren begann so für Fanny der Ernst des Lebens, auch wenn er anfangs wohl noch Spaß machte. Doch ab jetzt war Tanzen nicht mehr Vergnügen, sondern Pflicht. 1817 wurden die Mädchen aus Schülerinnen in das Hofopernballett am Kärntner Tortheater aufgenommen. Ihr Leben wurde anstrengender. Der Weg zum Vorort von Theater war weit und das Training hart. Ballettmeister Jean Aumer bestand auf der französischen Technik, die Gefühlsäußerungen und Beschwingtheit verbot, aus geometrischen, abgezirkelten Bewegungen bestand. Disziplin war gefragt bei jedem Schritt und bei jeder Gebärde, die alle von Aumer genau bezeichnet und vorgeschrieben wurden. Das Einüben solcher Präzision wird der lebhaften Fanny sicher schwer gefallen sein. Trotzdem erkannte Aumer schnell die Begabung seiner Schülerin und förderte sie nach Kräften, gab der 9-Jährigen bereits kleine Ensembleauftritte. Am 7. März 1821 stand Fannys Name erstmals auf einem Programm zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Elsler, die Jüngere, trat in einer Tanzeinlage auf, wurde freundlich beklatscht und von nun an tauchte der Name Elsler häufiger auf. Dann kam ein neuer Ballettmeister ans Theater. Filippo Taglioni machte Schluss mit dem französischen Stil. Er wünschte Leichtigkeit und mehr Gefühl in den Bewegungen der Tänzerinnen. Mit 13 Jahren begann Fanny in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. Sie hatte Glück gehabt, war für eine erkrankte Solotänzerin eingesprungen und hatte es gut gemacht. Fanny erhielt nun mehr Solorollen und wurde von Elsler der Jüngeren zu Demoiselle Elsler Fanny. Sie fiel auf im Theater, weniger dem neuen Ballettmeister, der vor allem die eigene Tochter im Auge hatte, als dem Theatermanager Barbada, den sie mit ihrem Temperament und Charme beeindruckte und der dafür sorgte, dass sie größere Rollen erhielt. Und das Glück blieb ihr treu. 1825 ging Barbada zum Theater in Neapel. Die beiden Elsler-Mädchen Fanny und Therese nahm er mit. Notgedrungen und als Anstandsdame auch die Mutter. Die Schwestern waren zu dieser Zeit unzertrennlich. Die siamesischen Zwillinge des Tanzes wurden sie scherzhaft genannt. In Neapel ging sie in die Ballettschule des Teatro San Carlo und konnten hier ihre Tanzkünste und die Pantomime erweitern, die in Wien keine Rolle gespielt hatte. Sie durften und sollten ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten finden und ausprobieren. Fanny probierte und fand und hatte großen Erfolg mit ihren Auftritten. Nicht nur beim Tanzpublikum, leider. Leopold Prinz von Salerno, hässlich, verheiratet, ein bekannter Schürzenjäger, wollte diese junge Tänzerin haben. Und er bekam sie. Wie? Man erzählte von Drohungen, es der Familie in Wien schwer zu machen, von einem möglichen Ende der gerade so gut begonnenen Karriere. Immerhin war der Prinz ein bekannter Barbajas. Oder hatte Fanny freiwillig nachgegeben, geschmeichelt von der Bewunderung eines Adligen? Als klar wurde, dass das Verhältnis nicht folgenlos blieb, zog sich dieser Adlige vornehm zurück und überließ Fanny ihrem Schicksal. Mancher vermutete später, das Kind sei gar nicht von den hässlichen Prinzen, sondern von dem jungen, schönen Herzog von Reichstadt, einem Sohn Napoleons, mit dem sie in Neapel ein Verhältnis gehabt habe. Fanny Elsler selbst gab als Vater den Prinzen an, jedoch nur im engsten Kreis. In der Öffentlichkeit wurde die Schwangerschaft verborgen. Nach Beendigung ihres Engagements in Neapel kehrte sie nach Wien zurück und bekam in aller Stille rechtzeitig vor dem nächsten Engagement ihren Sohn Franz. Da sie ihn nicht behalten konnte, wurde er zu Verwandten gegeben. Fanny Elsler trat bald wieder zusammen mit Therese auf, ohne nennenswerten Erfolg. Mit Hilfe des Bruders, inzwischen Chordirektor in Berlin, kam ein Vertrag mit dem Königlichen Hofoperntheater zustande. Die Schwestern reisten nach Berlin. Aber auch hier war ihnen Fortuna nicht gnädig, obgleich Fanny aus der Hand des preußischen Königs ihre ersten königlichen Juwelen entgegennahm. Fanny und Therese Elsler kehrten ans Kärntner Tortheater zurück. Fanny tanzte Hauptrollen, dennoch ließ der große Durchbruch auf sich warten. Dafür fand sie einen neuen Verehrer, einen reichlich älteren Herrn, der mit 66 Jahren zu seinem eigenen Schrecken für eine 19-jährige Tänzerin wieder leidenschaftliche Gefühle entwickelte. Friedrich von Gentz war ein Frauenheld, aber auch ein politisch einflussreicher Mann. Sekretär und Berater Metternichs, einem der mächtigsten Männer dieser Zeit. Gentz warb um Fanny Elsler und sie scheint an ihm Gefallen gefunden zu haben. Das Verhältnis war schnell Tagesgespräch in Wien und für Gentz' Umgebung ein Skandal. Dieser Altersunterschied. Ein Politiker und eine Tänzerin. Gentz richtete seiner Geliebten und ihrer Familie eine Wohnung ein und versuchte dann, ihre Bildung zu verbessern, um sie in seine Kreise mitnehmen zu können. Er gab ihr Unterricht in Französisch und Literatur, klagte aber bald über ihr mangelndes Interesse an seinen Angelegenheiten und überhaupt an ernsthaften Dingen. Fanny Elsler kam aus einer einfachen Familie. Groß war sie im Tanzen, aber nicht im Reden und Schreiben. Immerhin erreichte Gentz, dass er sie in die vornehmen Salons mitnehmen konnte, ohne dass sie allzu sehr auffiel. Gentz half auch in anderen Dingen. Als Fanny 1830 mit Therese zum nächsten Gastspiel in Berlin aufbrach, sandte er einen Brief an Rachel van Hagen, die im Berliner Kulturleben großen Einfluss besaß, und bat sie, sich der jungen Tänzerin anzunehmen. Rachel van Hagen sah sich den Gegenstand der Leidenschaft ihres alten Freundes an und lud die Schwestern in ihren Salon ein. Förderte dies den Erfolg? Diesmal klappte es. Diesmal gab es überwältigende Applaus und begeisterte Zeitungsberichte. Auch in Wien war ihr Stern nun im Aufgang begriffen. Vielleicht zeigten die Jubelberichte aus Berlin Wirkung. Demoiselle Fanny Elsler schreitet sichtlich und erfreulich der Vollendung entgegen, schrieb eine Wiener Zeitung. Größtes Lob erhielt sie beim nächsten Berlin-Gastspiel, auch für ihre schauspielerische Leistung. Unser Gast, Mademoiselle Elsler, die Bajadère, tanzt nicht bloß, sie spielt so vollkommen, wie ich seit der Bigano nichts gesehen habe, hieß es in einem Brief des Musikers Karl Friedrich Zelter an Goethe. Fanny Elsler war eine Berühmtheit geworden, privat und in der Zeitungen wurden sie angedichtet, angehimmelt. Friedrich von Gentz hingegen verlor seine Leidenschaft, wurde kränklich und melancholisch und starb im Sommer 1832. Wenige Wochen später starb auch Mutter Elsler. So war es in privater Hinsicht kein schönes Jahr. Wiederum reiste Fanny nach Berlin. Wieder wurde sie umjubelt vom Publikum. Und gleich kam der nächste Liebhaber, ein junger diesmal, Pepi Stuhlmüller, der wie sie in Horschels Kinderballett getanzt hatte und nun an der Berliner Oper engagiert war. Erneut war ein Kind unterwegs. Fanny Elsler reiste mit der Schwester nach London zu einem Gastspiel, trat noch einige Male auf und verschwand dann eine Zeit lang. Als sie wieder auftauchte, hatte sie die am 26. Oktober 1833 geborene Theresia Anna schon zu Pflegeeltern fortgegeben. War es ihr schwer gefallen? Wäre diesmal in ihrem Leben Platz gewesen für ein Kind? Oder brauchte sie ihre ganze Kraft für die Tanzkarriere? Fanny blieb erst einmal in London. Dort sah der Pariser Direktor Véran Fanny bei einem Auftritt in Covent Garden. Sie gefiel ihm besonders wegen ihrer Ausdruckskraft und er engagierte sie mit der Schwester nach Paris. Ganz bewusst setzte er seinen bisherigen Star Marie Taglioni die Konkurrenz ins Nest. Ja, er heizte den Parisern für den Empfang der Neuen geradezu ein, indem er in den Zeitungen das alte Gerücht aufwärmen ließ, vom Verhältnis der Elsler mit dem von den Franzosen sehr geliebten, aber leider früh verstorbenen Napoleonssohn. Am 15. September 1834 gab Fanny Elsler ihr Debüt an der Pariser Oper. Es gelang ihr, das Publikum zu begeistern, mit ihrem Tanz, der aus kleinen, schnellen, korrekten, dichten Schritten besteht, die die Bretter fressen und die ebenso anmutig wie kräftig sind. Sie tanzt mit dem ganzen Körper, von den Spitzen der Haare bis zu den Zehen. Die ersten Journalisten waren schon gewonnen, obwohl oder gerade weil Fanny Elsler so ganz anders tanzte als Marie Taglioni. Sie hat nicht die schwebende, jungfräuliche Anmut der Taglioni. Es ist etwas viel Menschlicheres, das unsere Sinne direkt anspricht, schrieb Gautier. Fanny Elsler lebte sich ein in Paris. Ihr Appartement war ständig von den Blumensträußen ihrer Verehrer überschwemmt. Schon bald übernahm einer von ihnen, Marquis Félix Lavalette, die Rolle des Dolmetschers. Er handelte neue Verträge aus und mischte sich zunehmend ins Geschäftliche ein. Bald auch ins Private. Bisher hatte sich Therese um Organisatorisches und Geschäftliches gekümmert. Sie war nicht gut zu sprechen auf Lavalette. Neben ihm hatte Fanny Elsler wohl noch andere Liebschaften, doch verstand sie es ausgezeichnet, diese geheim zu halten. Trotz des Anfangserfolges und der großen Verehrerschar verlief das erste Jahr in Paris nicht so großartig, wie Fanny Elsler sich das möglicherweise vorgestellt hatte. Die Anhänger der Taglioni stellten die Rangfolge klar und die Elsler-Stücke waren nicht besonders gut. Da half auch Fannys ganze Tanzkunst nicht. Erst das Ballett »Der hinkende Teufel«, das am 1. Juli 1836 zur Uraufführung kam, änderte alles. Fanny tanzte in diesem Ballett einen für die Bühne veredelten spanischen Tanz. Sie erschien im rosa-seidenen, mit breiten schwarzen Spitzenvolants besetzten spanischen Rock. Der Theaterkritiker Gautier wurde auf der Stelle zum Elsleristen. Ihre Wespentaille ist kühn geschweift. Ihr Bein, blank wie Marmor, scheint durch das zarte Netz der Seidenstrümpfe. Wie reizend sie ist mit ihrem großen Kamm, der Rose, über dem Ohr, ihrem flammenden Auge und ihrem funkelnden Lächeln. Und erst der Tanz. La Cachucha. Wie sie sich windet, wie sie sich biegt, welches Feuer, welche Wonne, welche Glut. Geschafft. Es regnete Rosen und weiße Kamelien, Fanny Elslers Lieblingsblumen. Was hatte diesmal gezündet? Die Cachucha? Fannys Temperament und ihre ganz besondere Ausstrahlung kamen in diesem Tanz bestens zur Geltung. Auch ihre Gestalt. Ihre Hüften sind wenig entwickelt. Ihre Brust zeigt nicht mehr Entwicklung als der antike Hermaphrodit, beschrieb Gautier sie am selben Abend. Aber sie ist ein reizendes Weib und der entzückendste Jüngling der Welt, fügte er hinzu. Er schwärmte für ihre kleinen Füße, ihre schmalen, zierlichen Hände und die etwas kühne Biegung ihres Kreuzes, aber auch für ihre weiße Haut, den Schnitt ihres Gesichtes, die Klarheit ihrer Stirne. Die Spanierin des Nordens, wie sie nun genannt wurde, hatte ihren Stil gefunden und kam damit an. Scharenweise liefen die Taglionisten über. Das Cachucha-Fieber brach aus. An jeder Ecke wurde die Melodie des Tanzes gespielt und gepfiffen. Elsler-Hüte wurden verkauft, Tassen und Teller mit ihrem Porträt, sogar Zigarettenspitzen in der Form ihres Beines. Maler und Bildhauer eilten in Scharen herbei und suchten Fanny Elslers Gestalt festzuhalten. Nicht mehr nur das Reich der Sylphiden herrschte in Paris, die Taglioni tanzt Luft, die Elsler tanzt Feuer und Erde, hieß es. Aus ganz Europa erreichten sie Gastspielangebote, natürlich auch die Einladung, wieder einmal in der Heimatstadt zu tanzen. Sie tat es, und auch Wien gefiel dem Cachucha-Fieber. Und ich bin noch niemals Zeuge einer solchen Aufregung gewesen, wie sie diesmal sich des Publikums bemächtigte. Für diesen beispiellosen Erfolg ist der Ausdruck Enthusiasmus zu wenig. So etwas, ich muss es gestehen, habe ich noch nie erlebt, schrieb ein Kritiker. Nach Paris zurückgekehrt, vermochte sie das Publikum selbst in nichtssagende Stücke zu begeistern, wie eine Notiz Gautiers über die Aufführung des Balletts »Die verwandelte Katze« zeigt. Es war unmöglich, die ungeheure Nichtigkeit der Fabel anmutig zu verbergen, hieß es da. Fanny Elslers Rivalin Marie Taglioni hielt sich inzwischen in St. Petersburg auf. Direktor Dupochel, Verrons Nachfolger und ähnlich geschäftstüchtig, schlug der Elsler eine Aufführung des bisher nur von Taglioni getanzten Balletts La Sylphide vor. Fanny tanzte die Sylphide und die Taglionisten murrten zwar, hielten sich jedoch zurück. Daraufhin inszenierte Dupochel ein zweites Taglioni-Ballett. Am 22. Oktober 1838 stand Fanny Elsler in Tochter der Donau auf der Bühne mit dem Ergebnis, dass den Taglionisten der Kragen platzte, ob so viel Unverschämtheit. Sie pfiffen, rasselten mit Schüsseln, was wiederum die Elsleristen nicht durchgehen lassen konnten. Im Nu verwandelte sich der Zuschauerraum in einen Kampfplatz. Eine Saalschlacht fand statt, von der die Zeitungen eine Woche lang sprachen. Fanny Elsler hütete sich, eine weitere Taglioni-Rolle zu übernehmen. In einem eigenen neuen Ballett brachte sie es erneut zu großem Erfolg. Der Tanz Tarantella in der Ballettpantomime Die Tarantel ging mit ihrem Namen verbunden in die Geschichte ein. Doch für Fanny Elsler war es in Paris nicht mehr wie früher. Seit der Saalschlacht ließen die Taglionisten manch böses Wort fallen und auch Schwester Therese wurde in den Zeitungen immer schlechter beurteilt. Da kam das Angebot aus New York gerade recht. Therese wollte nicht mit. Solch eine lange und gefährliche Reise in ein unbekanntes Land. Fanny wagte es. Die Pochelle gewährte ihr 6 Monate Urlaub. Mit Kathi Prinster, einer Cousine und von nun an Anstandsdame und Mädchen für alles, und mit Henry Wyckoff, Nachfolger von Lavalette, schiffte sie sich im April 1840 auf der Great Western nach Amerika ein. Als das Schiff nach 18 Tagen auf See in New York anlegte, waren die Zeitungen voll von Berichten über die Elsler, die Reporter belagerten sie förmlich, wie Kathi Prinster nach Europa berichtete. Jeden ihrer Schritte verfolgt eine Schar neugieriger und Kunstenthusiasten. Der Herald unterhält sogar einen eigenen Reporter, welcher der Terpsichore Europas nicht von der Seite weicht, um über jeden Schritt haarklein berichten zu können. Arme Fanny Elsler. Sie erlebte, was heute die meisten Stars über sich ergehen lassen müssen. Fannys New Yorker Gastspiel wurde ein riesiger Erfolg. Das Theater war überfüllt. Jeden Abend fanden sich vor ihrem Hotel Verehrer ein, um ihr ein Ständchen zu bringen, was nicht immer ohne Raufereien abging. Aus vielen amerikanischen Städten trafen Gastspielangebote ein. Die Elsler hatte schon in New York pro Vorstellung $500 kassiert. Nun kletterte die Angebote auf $3,000 bis $4,000, mehr als je ein Künstler in Amerika bisher verdient hatte. Es war längst an der Zeit, nach Paris zurückzukehren, doch angesichts solcher Möglichkeiten beschloss Fanny Elsler, das Gastspiel fortzusetzen. Wyckoff schrieb nach Europa und erbat eine Verlängerung des Urlaubs von der Oper. Dann brach man auf nach Philadelphia, einen äußerst sittenstrengen Stadt. Fanny ließ die Rocksäume herab, verhüllte ihren Halsausschnitt und gewann auch hier die Menschen. Vor allem die Frauenvereine waren begeistert von der Tänzerin. Sahen sie in ihr ein Beispiel für eine emanzipierte, über sich selbst bestimmte Frau? Fanny Elsler war keineswegs emanzipiert, doch war sie in ihrem beruflichen und künstlerischen Leben bedeutend unabhängiger als die meisten Frauen ihrer Zeit. Sie war dabei, die Welt zu erobern, was bisher eigentlich nur Männern gelungen war. Das mag den Frauen in Philadelphia imponiert haben. Sie hätten allzu gerne auch so schön ausgesehen wie Fanny Elsler. Elsler Hüte und Stoffe fanden reißenden Absatz. Weiter ging es nach Washington, wo es die Tänzerin gelang, das politische Leben für eine Weile lahmzulegen. Der Präsident lud sie ins Kapitol ein, eine Ehre, die noch nie einem Künstler zuteil geworden war. Abends musste eine geplante Sitzung verschoben werden angesichts der leeren Stühle. Die Herren saßen im Theater. In Baltimore setzte sich der Triumphzug fort. Nach einer Vorstellung spannten Verehrer die Pferde von Fanny Elslers Kutsche aus und zogen sie eigenhändig bis zum Hotel. Anschließend wurde unter dem Hotelfenster musiziert. So ging es weiter. Ein anstrengendes Leben. Überall wurde sie eingeladen zu Festen, Essen und gesellschaftlichen Ereignissen. Eine Einladung nach Kuba kam, aber auch ein Brief aus Paris mit der Vertragsverlängerung. Urlaub bis zum 1. Dezember stand da. Es war aber schon der 30. November, als der Brief ankam. Rechtzeitig zurück zu sein, war unmöglich. Also gleich richtig überziehen und nach Kuba gehen. Die Reise dauerte lange und war beschwerlich, doch sie lohnte sich. Mit einem für die Bühne bearbeiteten Volkstanz der Krakowien eroberte Fanny Elsler auch die Kubaner. Sie zahlten die teuersten Eintrittspreise, ließen im Theater Tauben mit Silberglöckchen auffliegen, warfen Blumen und Schmuck auf die Bühne. Diesen spendablen Verehrern zuliebe brachte Fanny Elsler in Havanna einen neuen Volkstanz auf die Bühne, den Bolero. 3 Monate blieb sie auf Kuba, gab dann ein Jahr lang Gastspiele auf dem amerikanischen Kontinent, brachte zurück in Havanna einen weiteren Volkstanz, den Zapateado, zur Aufführung und trat schließlich in New York ein letztes Mal auf. Die göttliche, unsterbliche, graziöse, durchaus schöne und herrliche Fanny Elsler riss noch einmal das völlig überfüllte Theater hin, ehe sie im Sommer 1842 endgültig nach Europa zurückkehrte. 742.000 französische Franken, ein Vermögen hatte die 2-jährige Tournee eingebracht. Fanny hatte immer wieder bereitwillig Geld gespendet. Von ihren 199 Vorstellungen waren 21 Wohltätigkeitsveranstaltungen gewesen. Doch Cousine Kathi hielt ein Auge darauf, dass sie nicht zu viel weggab. Manch einer aus der Familie wurde von Fanny Elsler unterstützt. Sie kam nach Wien zurück. Nach Paris konnte und wollte sie nicht mehr, denn dort hatte das Handelsgericht sie gerade wegen Vertragsbruchs zu einer Geldbuße von 60.000 Franken oder entsprechend langbemessenen Gefängnisstrafe verurteilt. Zwar hatten sich bereits die ersten glühenden Verehrer als Gefängniswärter beworben und Direktor Dupuchel ließ sich später auf 30.000 Franken Strafzahlung herunterhandeln, doch Paris lockte nicht mehr. Paris spottete über die Weltreisende, die die Stadt versetzt hatte, um sich in Amerika bejubeln zu lassen. Wien hingegen empfing seine Tochter mit Freuden. Zu Ehren ihrer Heimkehr wurde eine Gedenkmünze geprägt, erneut wurden Gedichte und Jubilaren verfasst. Geehrt in Wien, begehrt in Berlin, vergöttert in Amerika, ist Fanny wieder da, so lautete eins der Machwerke. Doch alle Lobpreisungen konnten nicht die neidischen und spöttischen Stimmen übertönen, die immer lauter wurden und Fanny Elsler die Stimmung verdarben. Sie hatte nun Ruhm und Reichtum und konnte ihn nicht recht genießen. Vielleicht machten sich die Strapazen der langen Amerika-Tournee bemerkbar. Der Tod des Vaters im Januar 1843, ein Zerwürfnis mit Kathi, Ärger mit den Pflegeeltern der Tochter, trafen sie sicher auch. Aus dem Jahre 1843 ist ein Tagebuch erhalten, in dem sie einen depressiven Eindruck macht. Warum muss ich so viel leiden? Denn ich leide, wenn andere sich des Lebens freuen. Was habe ich dir, du Allmächtiger, getan? Und kann ich auf dieser Erde keine Ruhe finden? Ist nur Jenseits Ruhe für mich? Im Tagebuch zeigt sich eine ganz andere Frau als im öffentlichen Leben. An Sanftmut und Liebe fehlt es mir nicht. Doch ach, an Festigkeit. Schwach bin ich aus Gutmütigkeit. Ich will ferner fest und standhaft sein. Das klingt nicht nach einer Frau, die weiß, was sie will. Immer noch war sie umschwärmt und begehrt. Ein Graf machte ihr einen Heiratsantrag, doch nach langem Zaudern lehnte sie ab. Sie mochte ihn, liebte ihn aber nicht. Hat sie überhaupt jemanden geliebt? Ihre Liebhaber wechselten oft. Immer öfter, zumindest im Tagebuch, nahm Fanny ihre Zuflucht zu Gott. Gott, dein Wille geschehe. Sei du mein Führer, mein Beistand. Gott, verzeih es ihr, schrieb sie über Kathi. Sie ist schwach und krank. Ich leide gern, nur ihr Glück ist mein Streben. Das klingt sehr fromm. Will man ihrem Tagebuch glauben, so machte das Jahr 1843 Fanny Elsler nicht viel Freude, trotz weiter anhaltenden Erfolgs in vielen europäischen Hauptstädten. Fanny Elsler arbeitete hart an ihren Tänzen, übte am Tag bis zur Erschöpfung. Morgens ging ich arbeiten und abends tanzte ich, steht in ihrem Tagebuch. Die Abendvorstellung, der Tanz auf der Bühne, das war Vergnügen. Auch wenn sie in ihrer schwermütigen Zeit das Publikum selbst dennoch kalt fand, wenn es tobte und sie mit Blumen überhäufte, so hatte sie dennoch Freude am Tanz. Das hielt sie ab davon, immer weiter in Melancholie und schlechte Laune zu versinken. Sie konnte etwas. Und sie konnte es hervorragend. Sie war sich ihres Könnens so sicher, dass sie Höchstgagen forderte und erhielt. Die letzten ganz großen Triumphe ihres Lebens feierte sie wie zuvor ihre Rivalin in Russland. Im Januar 1848 reiste sie mit Cousine Kathi und dem Choreografen Perrault nach St. Petersburg. Es regnete Blumen und Schmuck. Beim Gastspiel im folgenden Jahr wurde sie noch reichlicher beschenkt. Endlich war der Künstlerin ein prachtvolles Diamantendiadem übergeben. Ein Ausdruck der Dankbarkeit des Publikums berichteten die Zeitungen. Anfang 1851 reiste Fanny Elsler ein letztes Mal nach St. Petersburg. Bei ihrer letzten Vorstellung vor überfülltem Hause, die Logen waren zu zehnfachem Preis doppelt und dreifach besetzt, wurde sie nach zeitgenössischen Berichten 42 Mal hervorgerufen, erhielt außer dem üblichen Blumenmeer auf der Bühne 620 Blumenarrangements und zwei kostbare mit Brillanten besetzte Armbänder. Trotz der Proteste ihrer Verehrer beschloss sie, mit dem Tanzen aufzuhören. Im Beisein der kaiserlichen Familie gab sie am 21. Juni im Kärntner Tortheater ihre Abschiedsvorstellung. Ein letztes Mal flogen Blumen und Gedichte auf die Bühne. So leb denn wohl, du holdes, teures Wesen. Den heißen Dank, für den das Wort gebricht, magst du in unserem nassen Auge lesen. Leb wohl, sei glücklich und vergiss uns nicht. Fanny Elsler zog erst einmal fort nach von Wien. Mit Kathi und Tochter Resi lebte sie 4 Jahre in Hamburg, kehrte dann jedoch in ihre Heimatstadt zurück, wo sie bis zu ihrem Tode geehrt und geachtet in Wohlstand lebte. Sie zeigte kein Interesse mehr fürs Ballett, umso mehr jedoch fürs Burgtheater, lud Direktor und Schauspieler in ihren Salon und arbeitete mit den Theaterleuten an ihren Rollen. Die letzten Lebensjahre brachten der schönen alten Dame manches Leid. Der Sohn nahm sich das Leben, die Tochter starb an Tuberkulose. Auch Therese, die einen Adligen geheiratet hatte, war längst tot, als Fanny Elsler krank wurde. Das schöne Gesicht, verunstaltet von Krebs, starb sie am 27. November 1884. Fanny Elsler eroberte mit ihrer ausgeprägt mimischen Darstellung der Pantomime einen Platz im Ballett. Dem in die Höhe strebenden, luftig leichten Ballett der Romantik stellte sie das erdverbundene und temperamentvolle gegenüber. Sie verschaffte den Volkstänzen Einzug ins Ballett, wo sie bis heute ihren Platz behalten haben. Fanny Elsler war die erste Tänzerin, die in Amerika echtes Interesse fürs Ballett weckte, und ihr Erfolg brachte bald weiteren Tänzern und Tänzerinnen in die neue Welt, die diese Tanzform dort lehrten und aufblühen ließen.